Herzlich willkommen zu unserer 41. Ausgabe des Security Awareness Insiders. Und einen wunderschönen guten Morgen an Katja.
Hallo. Der Security Awareness Insider Podcast mit
Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei Switch.
Und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
Einen Gast heute, der mit Sicherheit sehr vielen Hörerinnen und Hörern bekannt sein wird, ja. Nämlich Dietmar Pokrzywski. Dietmar kenne ich persönlich schon sehr, sehr lange. Er hat mich eigentlich in meiner ganzen Zeit im Bereich Security Awareness begleitet, schon immer da gewesen für mich, also so auch immer so inspirierend da gewesen, ist Urgestein logischerweise der deutschsprachigen Security Awareness Branche und Inhaber von KnownSense. KnownSense ist eine Kommunikationsagentur, hat den Fokus gelegt dann irgendwann auf Security Awareness, aber das werden wir von ihm später selbst noch hören. Und er ist Mitveranstalter der Takeaware, der Security Awareness Konferenz, die im Mai kurz nach Pfingsten stattfinden wird in München, wo wir beide auf der Bühne sind und das Ganze moderieren werden, Katja.
Hey.
Es wird großartig.
So sieht's aus.
Dietmar
so
ist im Call und wir sagen Hallo.
Hallo Dietmar.
Guten Morgen Katja, guten Morgen Markus. Vielen Dank für das Urgestein. Solange ich nicht ins nächste Dino-Quartett komme, ist das okay und ihr könnt mich weiter Urgestein nennen.
Schauen wir mal.
Ja, wir machen so ein Awareness-Quartett.
Schauen wir mal mit den Köpfen, mit den Awareness-Köpfen. Dietmar, ey, du bist schon so lange im Game, im Security-Awareness-Game. Erzähl uns doch einfach mal und auch unseren Hörerinnen und Hörern, wie bist du denn eigentlich überhaupt auf das Thema Security-Awareness gekommen? Das würde mich interessieren.
Du bist ja nicht ITler.
Nein, ich bin kein ITler. Ich habe tatsächlich Bibliotheks- und Dokumentationswesen studiert, aber auch nur 3 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Habe dann lange für eine Agentur gearbeitet und habe irgendwann gedacht, das kann ich alleine oder mit eigenem Team deutlich besser. So ist KnownSense entstanden, 2002. Das war eine Kommunikationsagentur, schon mit einem Fokus auf interne Kommunikation. Aber das Security-Thema ist dann tatsächlich in den Jahren darauf dazugekommen.
Wie denn?
Ja, das war tatsächlich eine Biertisch-Idee nach einem Kongress am Starnberger See, wo unter anderem der Passworthalter, ein Objekt zur paradoxen Intervention und auch eines der ersten Awareness-Tools bei KnownSense und das Virusquartett entstanden ist, ja.
Der Passworthalter ist recht cool. Das ist einfach nur so ein Notizzettelhalter, also eigentlich total simpel. So ein Fotohalter, Notizzettelhalter mit einem Metallwürfel, mit einer Krokoklemme drauf, da kann man eigentlich Fotos drauf machen. Und Dietmar kam auf die Idee, da einfach Passworthalter drauf zu packen und dann eine Visitenkarte oben reinzuklemmen, die da heißt, wenn Sie sich nicht Ihr Passwort merken können, schreiben Sie es bitte auf folgenden Zettel. Das ist halt paradoxe Intervention.
Dieser Passworthalter wurde erfunden, nicht von mir, sondern tatsächlich von der Runde. Und auch sowas wie ein Kartenspiel mit Computerviren zum Trumpfen war da auch ein Thema. Und alle haben sich auf die Schenkel geklopft und gesagt, das macht ja sowieso keiner. Wenn wir heute Abend ins Bett gehen, ist die Idee weg. Aber ich habe direkt das Potenzial gesehen und habe gleichzeitig auch eine Ausstellung geplant mit meinem alten Kunst- und Musikfreund Joe Zimmermann, aka Schlammpeitziger, der ist auch DJ und macht elektronische Musik, aber zeichnet auch. Man nennt diesen Stil Art Brut. Und mir fielen direkt seine Bilder ein, als ich sozusagen daran dachte, wie kann man Computerviren, wie kann man die Hall of Fame der Computerviren tatsächlich visualisieren? Also ich wollte nicht sowas wie in den typischen, wie die typischen Bilder in einer Computerzeitung. Und da ich diese Ausstellung mit Joe in den Agenturräumen geplant hatte und zufällig in dieser Woche ein Vertriebler der altehrwürdigen Alteburger Spielkartenfabrik bei mir war und mir schmackhaft machte, dass doch Quartettkarton deutlich fertiger ist als irgendwie ein gestrichenes Papier und dass man 6 Seiten Quartettkarton in so einem 32 Seiten Kartenspiel sozusagen unterbekommt, dann habe ich 1 und 1 zusammengezählt und gedacht, warum machen wir kein Virusquartett als Katalog zur Ausstellung? So. Also eigentlich war das Virusquartett als Ausstellungskatalog mit so einem kleinen Gag sozusagen, nämlich der Beschreibung der Computerviren und den Vergleichswerten der Computerviren geplant. Und daraus ist dann ungeplant tatsächlich ein PR-Hit geworden.
Deine KommunikationskollegInnen, die haben dich doch für wahnsinnig gehalten, Dietmar.
Ja, tatsächlich kann man sagen, dass den Bereich, den ich davor fand, die Informationssicherheit, in Bezug auf Kommunikation relativ unbelebt war. Das heißt, wenn man die Computerzeitungen, Zeitschriften durchblätterte, die Bedrohung, das war Malware, die Illustrationen waren sehr, sehr stark sozusagen auf biologische Viren konzentriert. Das war alles sehr klischeehaft. Und da hat man schon relativ schnell gesehen, die Menschen, die da wirken, machen sich jetzt nicht allzu viele Gedanken, wie man das vielleicht besser und auch userfreundlicher, sagt man ja immer, kommuniziert. Und so ist halt relativ schnell die Idee geboren, wenn nicht jetzt, wann dann? Also irgendjemand wird da sicherlich gebraucht, der vielleicht auch mal einen anderen Weg geht. Ja?
So. Und du hast es ja schon gesagt, und das finde ich immer ganz spannend. Also die Security-Welt war und ist in vielen Dingen ja immer noch sehr, sehr unbelebt. Aber ein ITler würde nie über unbelebt reden. Das machst du ja nur, weil du hast natürlich auch an deiner Seite jemanden, der in dem Themenbereich der Psychologie gut unterwegs ist, nämlich deine Frau, deine liebe Frau. Schöne Grüße an Anke.
Genau,
aber tatsächlich, ja. Da spielt das ja so ein bisschen mit rein, oder? Ja.
Genau, am Anfang habe ich so gedacht, ich habe nicht die Dollarzeichen in den Augen gehabt, aber ich habe gedacht, wenn das Virusquartett so gut ankommt, dann kann man das bestimmt nochmal an irgendeinem Verlag verkaufen. So dass der Begriff Awareness, der war mir aus der Kommunikation eher im Kontext von Brand Awareness oder von Social Awareness bekannt, oder Pharmaunternehmen machen relativ viel Awareness. Für mich war das auch neu, dass es jetzt sowas wie User Awareness gab. Ich musste mich da erst reinarbeiten, aber tatsächlich hat Anka, die Psychologie studiert hat und sehr lange für das Marktforschungsinstitut Rheingold mit ihren qualitativen Methoden gearbeitet hat, tiefenpsychologische Interviews gemacht hat, war Anka tatsächlich auch jemand, der gefördert hat, dass ich mich damit stärker beschäftige. Das heißt, es gab in der Tat abendliche Gespräche beim Wein auf dem Sofa über das Thema Informationssicherheit. Wir haben uns in manchen Fällen auf die Schenkel geklopft und gedacht, die machen da echt komisches Zeug. Und wir haben so gedacht, wir müssten eigentlich mal die Rheingold-Psychologen mit den Security-Leuten zusammenbringen, weil es gibt da bestimmt viel zu erzählen gegenseitig. Und je häufiger wir darüber gesprochen haben, umso klarer wurde sozusagen die Vision, dass wir das jetzt selber machen, dass wir also selber tatsächlich auch mal psychologisch forschen und dann dass 2005 unsere erste tiefenpsychologische Studie zum Thema Fehlerkultur in der Informationssicherheit entstanden ist. Ah, okay. Wir wollten natürlich sowas wie die Blackbox Mensch aufmachen und gucken, was ist die eigentliche Logik dahinter. Das ist das, was zum Beispiel Rheingold in der Marktforschung macht für große Marken. Das haben wir quasi adaptiert, die Methodik, und haben tiefenpsychologische zweistündige Interviews gemacht und die Menschen, die Nutzer auf die Couch gelegt.
Also, wir sehen, du hast das Thema interdisziplinär schon angegangen.
Hat man gar nicht drüber geredet.
Genau. Das ist ja jetzt mittlerweile gibt es an vielen Universitäten Lehrstühle oder Projekte oder sowas, die das genauso machen, mit PsychologInnen zusammen, KommunikationswissenschaftlerInnen, SoziologInnen etc. An der ETH gibt es das, an der Ruhr-Uni und so weiter. Du hast das 2006 schon mal gemacht und dann noch weitere Studien erstellt, die dann mal den CISO angeschaut haben, wie Social Engineering funktioniert und so weiter. Diese ganzen Studien, die kann man sich genauer anschauen auf deiner Webseite, die wir natürlich verlinken, korrekt?
Tatsächlich sind die Studien, die wir mit Sponsoren zum Thema Informationssicherheit gemacht haben, erwerbbar, und die werden promotet über unsere Website. Wer mehr Informationen möchte als da stehen, kann mich gerne kontaktieren. Es gibt dann eben noch auf der Projektseite des Projektes Alarm Informationssicherheit bei der TH Wildau noch drei Studien, die wir gemeinsam mit der TH Wildau oder im Auftrag der TH Wildau und gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium zum Thema Awareness in KMU gemacht haben.
Und die sind kostenfrei, die kann man einfach da beziehen?
Die sind kostenfrei. Die KMU-Studien kann man von dort oder von ResearchGate runterladen.
Dann pack mir das doch in die Shownotes. Dietmar, mich haben deine Studien und auch das, was du damals getan hast, immer sehr, sehr inspiriert und auch weitergeführt. Wie war es denn für dich? Also, ich meine, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wie hat dich das denn weitergebracht oder beeinflusst?
Es war grundsätzlich klar, wenn wir mit Menschen arbeiten wollen, müssen wir deren Logik verstehen, auch die geheime Logik, also das Unbewusste sozusagen. Also was passiert, wenn ich Fehler mache, wenn ich im Hamsterrad drehe und gegebenenfalls im Stress auch Fehler mache. So, und wie kann ich das verhindern? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Definition gucken, die wir unter anderem auch für Security Awareness bereithalten, nämlich dass Awareness quasi den Augenblick meint, in dem mir gewahr wird, dass meine Aufmerksamkeit gegenüber Sicherheit nachzulassen droht und ich dann in der Lage bin, diese wiederherzustellen oder meine Arbeit zu unterbrechen, sagt es ja auch viel darüber aus, dass wir zwar die Menschen, wenn wir Sensibilisierung machen, nicht auf die Couch legen, das wäre übertrieben, aber wir wollen tatsächlich mit psychologischen Tools auch arbeiten, also nicht nur mit reinen Kommunikationstools, sondern tatsächlich mit Tools, die dafür geeignet sind, quasi Change Management zu machen in Bezug auf Security. Das heißt, also wir sind nicht nur Content-Schmiede für Awareness und beschränken das eben nicht nur auf Managed Services oder so, die wir lizenzieren, sondern wir versuchen tatsächlich, wenn wir Tools bauen, immer den verlängerten Arm der Security-Profis zu bauen, quasi als Kommunikationsprothese. Alle Tools sind sozusagen diesem Ziel untergeordnet. Ich enable die Security Professionals in dem, was sie sowieso sagen wollen, aber vielleicht nicht können oder dass sie, oder wenn sie zum Beispiel nicht verstanden werden, dass wir versuchen, das gerade zu rücken und sie darin zu unterstützen, verstanden zu werden.
Da frage ich mich jetzt gerade, also immer noch gibt es ja diese, ich nenne das mal die Kommunikationsform User-Shaming, das Fingerpointing irgendwie auf den User und so weiter. Und du hast jetzt ja schon immer eigentlich die Kommunikation so aufgebaut, also mit der Prämisse, der User macht das nicht extra, die Nutzenden machen das nicht extra, sondern die wollen sich eigentlich sicher verhalten, können aber nicht oder die Umgebung erlaubt es ihnen nicht, wie auch immer. Genau das, was jetzt ja immer mehr in den Vordergrund rückt und zur normalen Annahme wird. Aber damals, 2006, war das ja noch nicht so. Ich frage mich jetzt gerade, wenn du damit jetzt dann rausgegangen bist und den potenziellen KundInnen gesagt hast, hallo, ich mache das jetzt so. Wie bei uns ist der User, der Nutzer, eure Mitarbeitenden sind nicht das schwächste Glied, sondern wir denken, die brauchen einfach andere Unterstützung und ihr müsst irgendwie anders kommunizieren. Wie haben die das denn aufgenommen, diesen Ansatz? Das war ja neu.
Ja.
Oder noch nicht so bekannt. Mhm. Ja.
Also da muss ich vielleicht noch grundsätzlich einen Schritt zurückgehen. Tatsächlich war es so, dass es erst hieß, der Pokolski will jetzt Spiele machen in der Informationssicherheit. Das ist ja totaler Quatsch. Ja. Und dann, jetzt kommt er auch noch mit Tiefenpsychologie. Was ist das überhaupt, Tiefenpsychologie? Haben wir nicht schon genug Psychologie? Jetzt sagt er auch noch, das ist was Besonderes, was besonders stark zur Informationssicherheit passt. So, das war insgesamt, war natürlich eine gewisse Reaktanz da. Das war aber so quasi für mich als Berater, war das grundsätzlich und ist das auch immer noch gut, weil die hier anfragen, sind in der Regel Fans oder sie haben Schiffbruch erlitten mit, ich sag mal, Plattform-Awareness, die nicht funktioniert hat. Ja, okay. So, das heißt, die wirklich, ich schlage mich sehr selten mit Kunden durch, die mir nicht folgen, sondern die meisten haben dann irgendwo bei anderen Kunden was gesehen und sagen, will ich auch haben. So, und was jetzt das Shaming oder Blaming angeht, das war nicht ganz einfach und später haben wir das ja auch in unserer Social Engineering Studie auch nochmal untersucht und sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass bei einem Social Engineering Vorfall tatsächlich bei den Menschen, denen ein Fehler unterläuft, tatsächlich von Opfern auszugehen ist. Also das heißt, ein Social Engineering Opfer ist tatsächlich ein Opfer und kein Täter. Und diese Opfer-Täter-Umkehr, die finden wir sehr häufig, gerade im Kontext Social Engineering. Mhm. Und das muss gerade gerückt werden. Und da müssen zum Beispiel auch die Unternehmen verstehen, dass zum Beispiel ihr Incident Management häufig nicht ausreichend ist, weil es sehr technisch geprägt ist und eben nicht auf die Besonderheiten des menschlichen Aspekts, gerade bei Social Engineering, in der Lage ist, einzugehen.
Da bin ich gespannt, mit welchem Spiel du da um die Ecke kommst. Nein. Was dazu?
Naja, es gibt ja auch fürs Incident Management gibt's ja Drehbücher, ne?
Und, ja, genau. So. lass uns doch mal generell über das sprechen, was du alles entwickelt hast, Dietmar, auf den Markt gebracht hast, wie du uns Awareness-Verantwortliche unterstützt. Du hast ziemlich viele Sachen entwickelt, die heute noch von vielen Leuten, die Security Awareness machen, genutzt werden, wie zum Beispiel das AskIt-Meta-Set, die Security Arena, den Compliance-Parcours, natürlich die Takeaway und so weiter. Erzähl uns mal.
Also im Grunde machen wir eigentlich alles außer E-Learning und Erklärfilmchen.
Also alles das, was die anderen eigentlich.
Genau, alles, genau. Wir vermeiden das, was beispielsweise Anbieter von Managed Services machen, weil das ist verwechselbar. Das sieht alles gleich aus meiner Sicht so. Und wir versuchen natürlich individuelle Kampagnen zu machen, so der Kunde auch das Budget dafür hat. Es bleiben natürlich Tools, wie du sagst, wie AskitMeta oder die Security Arena Lernstation, die wir dann tatsächlich als Good Practice anbieten, dann aber immer adaptiert an die Sicherheitskultur der Kunden. Das heißt also, es gibt bei uns bisher keine 0815 Version von der Stange, die wir irgendwie aus der Garage holen und dem Kunden zuschicken und sag mach, sondern wir kümmern uns im Vorfeld immer um die Kunden und versuchen es erstens zu branden, sodass es aussieht, als würde es vom Kunden selber kommen und zweitens auch inhaltlich anhand der Policy Änderungen, Adaptionen vorzunehmen. Das AskitMeta, da bin ich Markus dir sehr dankbar dafür. Im Grunde, wir haben es ja auch gemeinsam entwickelt und weiterentwickelt und auch Remixe davon gemacht, etliche Remixe. ist eins von unseren, ich sag mal, Gesprächskartentools. Hinter AskitMeta steht sozusagen ein Workshop-Format. Also bei dem AskitMeta handelt es sich um Karten in verschiedenen Kategorien. Bildkarten, Themenkarten, Kanalkarten, Zielgruppenkarten. Und es hilft uns seit 15 Jahren dabei, dass wir bei Kick-Off-Workshops zum Thema Awareness, wenn wir zum ersten Mal bei Kunden sind, tatsächlich unsere Workshops strukturieren können und auch verkürzen können.
Ja, und einfach begreifbar machen, weil häufig, also ganz kurz, also ich habe damit auch zusammengearbeitet, als ich mit Markus zusammengearbeitet habe, und wir nutzen das auch für unsere Arbeit bei Switch. Ich finde das super, vor allen Dingen, weil man diese Workshops ja mit häufig interdisziplinär macht, das heißt mit Leuten, die vielleicht mit IT und IT-Security gar nichts zu tun haben, und da helfen Bilder und irgendwie Karten, also irgendwie Visualisierung natürlich ganz, ganz arg.
Tatsächlich haben wir bei Nonsense, aber auch wir beide gemeinsam, Markus, für den Kunden schon Remixe davon gemacht.
Ja, genau, für BCM zum Beispiel, ne? Für BCM-Awareness mit der BCM Academy zusammen.
Es gibt ein BCM-Kartenset, es gibt ein zweites Format, das ich zusammen mit Chris Schuch von T-Systems vor einigen Jahren entwickelt habe. Der Workshop nennt sich Security Spot, da nutzen wir AskitMeta-Karten, um mit Management-Boards eine gewisse Mediation hinzukriegen mit deren lokalen Security-Managements, um Verständnis für die Arbeit der jeweils anderen eben auch zu erzeugen und gegebenenfalls auch das Management natürlich zu sensibilisieren. Auch das funktioniert sehr gut. Wir haben AskitMeta auch schon mit Gesprächskarten, das heißt bei uns Talking Security, das sind so Gesprächskarten, wie man sie im Buchhandel kaufen kann, wenn man sich als Paar nichts mehr zu sagen hat.
Auf Partys gibt es ja diese Sachen, ne? So Gesprächskarten, tausend Fragen, wenn man sich nichts mehr zu erzählen hat. Genau.
Genau. Das haben wir natürlich auch für die Security gemacht. Und das ist natürlich jetzt vielleicht auch die Brücke so zu unserem Ansatz. Also unser Ansatz, ich hab Talking Security schon als Titel eines Moderationstools genannt, aber tatsächlich nennen wir das Prinzip auch Talking Security. Wir sind der Meinung, dass eine Nachhaltigkeit, die erstrebt wird von den meisten unserer Kunden in Bezug auf Security Awareness, vor allen Dingen über den Aspekt des Diskurses erfolgt. Ja. Das heißt also, sprich mit den Menschen, thematisiere Sicherheit, gib denen auch einen Rückkanal. Ja, das ist auch ganz wichtig. So, und dann sind wir zum Beispiel auch relativ schnell bei unserem Format, bei unserem Lernstation-Format Security Arena oder Compliance-Parcours. Das sind insgesamt 40 Stationen, die wir da haben zu 40 Themen, wie Passwort-Hacking, Phishing, Ransomware. Das sind die üblichen Themen, die alle kennen. Und das funktioniert eben teambasiert. Das heißt also, Teams mit bis zu 12 Teilnehmern stehen an einem Tisch und ein Moderator spricht über ein Thema auf Basis eines Briefing-Leitfadens. Und in jeder Station gibt es dann so ein, wir nennen das Minigame, eine kleine Übung, die dauert zwischen 2 und 7 Minuten, die man dann quasi im Zentrum von, sagen wir mal, 15 Minuten platziert. Und diese 15 Minuten nenne ich jetzt, das klingt nach wenig, aber ich nenne diese 15 Minuten, weil wir empfehlen, beispielsweise 4 oder 6 Stationen zu einem Parcours zu vereinen, sodass man 4x15 oder Minuten hat oder 6x15, also etwa 1 bis 1,5 Stunden Trainings mit 4 bis 6 Themen, die, sagen wir mal, deutlich schneller und effizienter ablaufen als typische Classroom-Trainings, meiner Meinung nach, weil eben das Involvement sehr hoch ist. Hier kommt vielleicht der Begriff Embodiment nochmal zum Tragen. Also Embodiment ist ein Begriff aus der Kognitionsforschung und meint, dass wir quasi mit allen Sinnen lernen, also nicht nur mit unserem Geist. Und das Interessante ist, dass dieses Thema Embodiment gerade überall dort aufpoppt, wo gerade wieder sehr intensiv diskutiert wird über Digitalisierung in Schulen, zum Beispiel Tablets. Ja. Es gibt neue Studien, ich glaube, also die kommen aus Spanien, ich meine, es war die Universität Valencia, die tatsächlich bemängelt, dass bei aller Digitalisierung der Aspekt Embodiment fehlt in den Schulen. So,
Embodiment. Ja, die gehen ja jetzt, rudern ja jetzt viele wieder zurück, viele Schulen, und nehmen die Tablets wieder raus.
Oder nur halt in begrenzten Rahmen, um wieder das Haptische, das eben Erlebbare zu haben, ne?
Also du hast mit AskitMeta quasi den Awareness-Verantwortlichen geholfen, mit ihren Stakeholdern in Kontakt zu treten, mit der Security Arena, mit den Mitarbeitenden bzw. Endnutzenden in Kontakt zu treten. Und jetzt hast du ja dann irgendwann auch überlegt, ja, aber jetzt wollen wir auch noch, dass die Awareness-Verantwortlichen miteinander in Kontakt treten.
Embodiment quasi auf Event-Ebene,
Dialog auf 360 Grad mit allen, mit denen man in Kontakt kommt,
Du meinst die Take-Aware?
Ja, natürlich. Ich meine die Take-Aware.
Die Take-Aware am 22. und 23. Mai in München.
Ja.
2 Tage, volles Programm. Awareness ist sozusagen im Sicherheitsbereich das wärmende Lagerfeuer. Ja, und das merkt man da auch. Ich denke, das werdet ihr auch bestätigen. Lagerfeuer. Also das heißt, wir erwarten rund 100 bis 120 Teilnehmende. Etwa die Hälfte speist sich aus einer relativ stabilen Community, die seit 2017 dabei ist. Und das Ganze war tatsächlich Ende der 10er Jahre auch wieder ein Zufall, ähnlich wie das Virusquartett, wie viele andere Dinge auch. Nämlich, dass ich über eine Veranstaltung, die unter anderem das BKA mit organisiert hat, bei der Firma Lenxess, den Uwe Rönninger von MyBrief, getroffen habe und wir uns sofort mochten. Und der Uwe mit MyBrief macht sehr viel im Bereich E-Learning und hat auch ein Studio, produziert Videos und auch Audioformate, so dass ich das ganz gut ergänze mit Nonsense. Und der Uwe hat mich mal irgendwann, nachdem wir uns getroffen haben, gefragt, warum es eigentlich keine Konferenz zum Awareness-Thema geben würde. Und daraufhin habe ich ihm geantwortet, es gab mal eine, die Secaware, die viermal stattgefunden hat.
Davor gab es übrigens auch noch den Security Awareness Symposium, von Secorvo.
Genau, in Karlsruhe. Von Secorvo in Ettlingen organisiert,
Genau.
Und wir kamen dann relativ schnell zu dem Ergebnis, dass wir beide, aber auch mit deinem Verteiler Markus, mit dem Verteiler meines Buchmitherausgebers Michael Helisch und einigen anderen, dass wir da tatsächlich eine relativ beständige Community vermutlich zusammenbekommen würden, die Interesse hätte, an 1 oder 2 Tagen eben sich im Jahr zu treffen, um so eine Konferenz, um sich während einer Konferenz auszutauschen. Und das hat geklappt. Ich meine, 2017 oder 2018 war die erste Take-Aware in der Rheinischen Fachhochschule Köln in Neuss. Und seitdem war es in Berlin, Köln,
Mönchengladbach,
Essen, und in diesem Jahr ist es
Essen,
In diesem Jahr ist es in München. Also ich kann jedem, der sich für das Thema Awareness interessiert, nur raten, dorthin zu kommen. Der Austausch ist wunderbar, es ist eine wunderbare Community, sehr warm, sehr menschlich, sehr offen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, weil als wir in das Thema kamen, war das Problem, dass viele Unternehmen ihre guten Awareness-Kampagnen gar nicht an die große Glocke hängen wollten, weil sie davon ausgegangen sind, dass durch die Kommunikation der Themen dann auch ihre Schwachstellen bekannt werden würden. etwas, was den Austausch und die Kommunikation verhindert hat. Ich finde immer, wenn man eine gute Awareness-Kampagne macht, dann sollte man das auch zeigen, tue Gutes und zeige es. Und es gibt zum Beispiel ja auch sowas wie den Care for Erwerb-Preis, der in München verliehen wird. Das ist unser Partner Michael Hillisch von Hecom Security Awareness Consulting, der den Preis in 3 Kategorien ausgeschrieben hat. Das läuft alles unabhängig von der Tech-Aware, wird aber beim Dinner, beim abendlichen Dinner am ersten Konferenztag tatsächlich verliehen.
Genau. Also ich kann es auch nur empfehlen, nicht nur für Leute, die eh schon Teil der Community sind, auch zum generellen Netzwerken, das Netzwerk zu erweitern, sich mit spannenden Leuten auszutauschen. Ist eine coole Sache, ja. Und ein kleiner Spoiler für alle, die es nicht zu Takeaway schaffen, aber vielleicht zum Swiss Security Awareness Day, da wird der Dietmar auch vorbeischauen. Dieses Jahr, am 24. Oktober.
In Bern.
Genau, in Bern. So, Markus Dietmar. Dietmar vor allen Dingen. Ihr macht das Ganze jetzt schon seit 22 Jahren. Ihr habt mich irgendwann in eure Runde aufgenommen, würde ich mal behaupten. Was hat sich denn geändert? Was sind die größten Unterschiede zwischen 2004 und 2024? Einfach so jetzt aus deiner Sicht.
Ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass es sehr viel Reaktanz gab 2004 in den Nullerjahren insgesamt in Bezug auf A, Gamification und B, sozusagen psychologischen Hintergrund. Diese Reaktanz hat sich weitgehend aufgelöst. Wir machen im Moment, wir arbeiten ja im Grunde wie eine Art Kommunikationsagentur für das Thema Security Awareness. Das heißt, ich habe ja auch gerade schon benannt, dass wir so ziemlich alles machen, außer E-Learnings und Erklärfilmchen. Im Moment bekommt das Thema Storytelling mit sehr interessanten Narrativen so einen Drive in Richtung Comics, also das heißt, wir werden häufig gebucht für Comic-Strips, die eine Kampagne begleiten, wo dann zum Beispiel Kampagnenleitfiguren eben in eine Geschichte eingebunden sind. Das sind sehr unterschiedliche Geschichten. Man bedient sich da aber auch immer sozusagen der Popkultur und sagt, ich will was wie Zurück in die Zukunft, ich will etwas wie Herr der Ringe, so die Richtung, ich will eine Piratengeschichte, siehe Podcast mit Michael Peters von der Commerzbank, der darüber gesprochen hat. So und auch das Thema Hören bekommt sozusagen einen kleinen Drive. Ich habe ja schon 2014 mit meiner Kollegin Stefanie Pütz, eine Journalistin, die unter anderem auch für den WDR arbeitet, das Buch Corporate Audiobooks herausgebracht, wo ich eben auch einen glühenden Appell sozusagen für Hörformate gemacht habe und eben wir auch eine kleine tiefenpsychologische Studie über das Hören untergebracht haben. Also Hören, das Ergebnis ist, Hören ist Beziehung. Also das Hören ist viel näher am Menschen als beispielsweise Videos. Grundsätzlich würde ich sagen, dass der Widerstand gegen Gamification und gegen Tiefenpsychologie sich tatsächlich abgebaut hat. Es gibt natürlich jetzt viel mehr Dienstleister, die Awareness Dienstleistungen anbieten als noch 2004. Damals war das der Markus. Es war Dirk Fox mit Secorvo. Es war Dietmar Pokorski mit Nonsense und vielleicht noch 2-3 andere. Heute hat man eine unendliche Auswahl am Markt in Bezug auf Managed Services. Die sind aus meiner Sicht zum Teil sehr verwechselbar. Ja. Also das heißt, der Wettbewerb ist größer geworden. Es wird auch ein bisschen mehr geklaut als vor 20 Jahren, würde ich sagen.
Ja, es hat auch sehr gelebt.
Aber ich bin froh, dass, also zu uns kommen sehr viele Kunden, das habe ich ja auch vorhin schon erwähnt, die sagen, wir hatten mit Dienstleister XYZ, hatten wir mal was gebucht, so ein Paket, so Module, und das hat nicht funktioniert und wir wollen jetzt was Richtiges. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir wollen die Nonsense-Tools nutzen, um Diskurse anzuheizen. Wir wollen mit unserem Management Formate machen und wollen die sensibilisieren. So, das finde ich schön. Am Ende siegt die Qualität, würde ich sagen. Es hat zwar 20 Jahre gedauert, aber es hat sich gelohnt, tatsächlich bei der Stange zu bleiben. Also tatsächlich bei diesen Formaten, die wir entwickeln und trotz aller Widerstände.
Also genau, du bist ja, ich will jetzt das gar nicht so crazy übertreiben, aber es ist ein bisschen so, du bist Wegbereiter für diese ganzen nutzerzentrierteren, kommunikationslastigen und individuellen Maßnahmen, was in dem Bereich geht. In dem Sinne, vielen Dank, Dietmar, dafür. Und genau, wir sehen jetzt, es ist mittlerweile so, dass das ein bisschen in der Masse angekommen ist, dass das angenommen wird auch, der individuellere Ansatz, gefordert wird von mehreren Seiten. Aber wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Also wir haben noch viel zu tun, will ich damit sagen.
Das stimmt. Der Weg ist noch nicht zu Ende, ja.
Ja. Was ist denn, wir haben ja immer zum Schluss die Frage, die, wie du weißt, Dietmar, was ist denn dein ultimativer Tipp an unsere Hörer und Hörerinnen?
Ja, ich meine, ich schließe jetzt einfach mal an meiner Vorrede an und sage, wenn jemand einen Dienstleister sucht, dann bitte genau hinschauen und auch nachfragen, welcher Methodik bedient ihr euch? Und wenn die Methodik ist, wir machen E-Learnings und Filmchen oder so, dann ist das nicht ausreichend. Also was ich meine, sind psychologische und didaktische Methoden. So in unserem gemeinsamen Buch, in dem du, Markus, ja auch ein großes Kapitel hattest, Security Awareness, herausgegeben mit meinem geschätzten Kollegen Michael Helisch, vertreten wir ja auch immer sozusagen diesen Kurzansatz wissen wollen können. Also das meint, Awareness besteht aus Lerntheorie, aus Marketing und aus systemischer Kommunikation. Das wäre dann das Können, also so eine Art Enabling, Simulation machen und so weiter. Das würde ich jetzt ganz gerne um drei weitere Schlagworte erweitern, die heute schon gefallen sind, nämlich Embodiment, Security als Marke und der Diskurs. Also das sind ganz wichtige Elemente, um erfolgreiche Awareness-Kampagnen zu machen, die auch wirklich nachhaltig sind. Ja, also Embodiment meint sozusagen, dass an dem Lernen unbedingt irgendwie mehr als nur der Geist und das Kognitive beteiligt sein muss. Diskurs meint eben diesen Aspekt Talking Security mit der Zielgruppe sprechen und ihnen einen Rückkanal einräumen. Und Security als Marke meint Security Brand Management sozusagen, dass man mit einer Awareness-Kampagne sozusagen auch eine Marke verknüpft und diese Marke als Absender jeglicher Aktivitäten auch genutzt wird, um tatsächlich sich als Security-Organisation gut zu positionieren, auch innerhalb der Unternehmen.
Was will man dazu noch sagen, ne?
Ein sehr guter Tipp. Und für alle, die über diese Tipps diskutieren möchten, gerne mit dem Dietmar, wie gesagt, kommt an die Takeaway oder an den Swiss Security Awareness Day. Genau. Vielen
Dietmar,
Dank,
es Dietmar, war mir eine Freude. Hey, so lange schon zusammen und jetzt haben wir es gemeinsam im Podcast geschafft. Das finde ich super.
Sehr gerne, danke. Ihr beiden. Danke auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Was mir immer einfällt, gell, weil gerade wenn der Dietmar auch so über Kunst redet und so, wenn ihr so drüber redet, was ihr alles so gemacht habt, ich hau's jetzt einfach mal raus. Security Awareness Avantgarde wart ihr, seid ihr, sind
wir. Wir sind einfach gestört. Ich finde einfach diesen Begriff so geil. Die sind einfach völlig gestört.
Gestörte Avantgarde. Gestörte Avantgarde. Ja. Es kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das anschaut. Für die einen Avantgarde, für die anderen gestört. Ja.
Haben wir das Hörbuch oder das Buch von Wolf Lotter schon mal in den letzten Shownotes verlinkt? Ich weiß gar nicht.
Das hat es nicht geschafft.
Machen wir dieses Mal. Müssen wir unbedingt machen. Ich liebe es. Naja, voll. Also eben, wir sind schon ein bisschen gestört. Aber das ist auch gut so. Also eben, die Gehemmten brauchen ja die Gestörten. Also eben, daher ist es auch gut, dass es uns gibt.
Sehr cool. Ich wollte übrigens noch sagen, ich war Anfang März, war ich auf dem Winterkongress und habe über die Bevölkerungsumfrage zum Thema Internetsicherheit im Namen der Swiss Internet Security Alliance einen Vortrag gehalten. Und drei Leute im Anschluss kamen auf mich zu und haben gesagt, schöne Grüße von Markus. Also es ist, die Community ist
die
klein.
Die Welt ist klein, die Schweiz sowieso.
Die Welt ist klein, das
und wir
auch,
werden
genau.
Jetzt, wir werden, war, jetzt, wir werden uns lustig, jetzt vergrößern. Ja. Also ich meine, wir werden jetzt mal wieder unseren Radius vergrößern. Wir sind auf der Takeaway. Ich freue mich riesig, mit dir zusammen auf der Bühne zu stehen. Und das Ganze durchzupitchen und umzumoderieren und so. Und vor allen Dingen die ganzen Leute zu treffen. Und ich glaube auch ganz viele Hörerinnen und Hörer hier vom Podcast wieder zu sehen. Oder das erste Mal zu sehen. Also spreche uns ruhig an. Wir verlosen unter allen Hörerinnen und Hörern einen Platz. Wir machen einen Platz auf der Takeaway. Wir haben ein Ticket, ein Freiticket. Und wir sagen, bitte kommentiert unter unserem LinkedIn-Post, warum ihr unbedingt an die Takeaway wollt oder warum die Takeaway geil ist oder ihr den Podcast toll findet. Kommentiert einfach, jeder Kommentar kommt in unsere Lostrommel.
Also, wir hören uns im April wieder.
Und wir sehen uns im Mai auf der Takeaway. Hey Katja, es war mir eine Freude. Es war tatsächlich cool mit Dietmar, also eben der wirklich so ein langjähriger Weggefährte von uns beiden eigentlich ist. War eine tolle Folge, hat mir Spaß gemacht.
Naja, wirklich der Grund, warum wir uns kennen, voll. Eigentlich.
Ohne Dietmar gäbe es, egal. So. Ja. Sonst kommen hier Leute noch auf komische Gedanken. Ja, genau. Es war mir eine Freude, Katja. Vielen Dank. Machet gut.
Schönen Tag, Markus.
Ciao, Katja.
Ciao. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Wichsel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.